Ja, wir gehen weiter im Epheserbrief. Wir sind im Epheser 4 mittlerweile gekommen. Und ich hoffe, dass ihr eure Hausaufgaben gemacht habt und den Epheserbrief nochmal durchgelesen habt. Wie sie alle nicken. Super. Also Epheser ist so Grundlage des Glaubens. Epheser und Kolosser gehören irgendwie auch zusammen. Und Epheser und Kolosser sind so zwei Briefe, die sind relativ kurz, aber sehr, sehr tief. Und auch heute haben wir einen Text, der sehr tief ist. Und in einer 30-minütigen Predigt kann man diesen Text unmöglich ausschöpfen. Es ist fast so wie, ich bin ja in der Nähe vom Bodensee aufgewachsen. Und der Bodensee ist, glaube ich, ungefähr 250 Meter tief. Und heute werden wir durch diese Predigt vielleicht 2-3 Meter tief eintauchen. Und der Rest müsst ihr selber entdecken, indem ihr selber die Bibel lest und selber forscht und immer wieder darüber nachdenkt und denkt, von Gott erleuchten lasst in diesen Wahrheiten. Wir lesen Kapitel 4, 7 bis 16. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem ganz bestimmten Maße zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zuerst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen und zu beherrschen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll uns dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen. Wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Ihm, Christus, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgaben. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Wir merken sofort beim Durchlesen, da ist Tiefe drin, da ist mehr als 250 Meter Bodensee drin, da ist Ewigkeit drin. Und es ist eine der größten Schwierigkeiten, wenn man in der Vorbereitung ist für so eine Predigt, man hat so viele Gedanken und so vieles hupft einem um und so vieles kann man einfach nicht bringen. Man muss schauen, dass man so einen roten Faden hat, wo das irgendwie zusammenpasst und die Herausforderung eben, oder mein Wunsch und mein Gebet, dass ihr so neugierig werdet und noch mehr in der Bibel liest und forscht und vergleicht und sucht und selber in diese Tiefe hineinwachsen könnt. Wir fangen mit dem Vers 7 an. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Was heißt das? Jeder Nachfolger Christi ist begabt. Jeder Nachfolger Jesu hat von Gott eine oder mehrere Gaben bekommen. Gott hat dich mit einer Vielfalt von Gaben ausgerüstet. Ganz deinem einmaligen Charakter und deiner einmaligen Art entsprechend. Deine Gaben sind genau auf dich zugeschnitten und sie passen nur zu dir. Du hast im Leben eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die nur du erfüllen kannst, weil es niemand gibt, der so ist wie du. Einfach wunderbar von Gott geschaffen und begabt. Darum wünscht dir nie die Gabe eines anderen zu haben. Sie würde dich nur überfordern. Keine Eifersucht, kein Neid, hat keinen Platz. Du bist begabt genug. Du hast genug zu tun mit deinen eigenen Gaben. Lebe deine Gabe, lerne es. Es kann Jahrzehnte dauern, ich spreche aus Erfahrung. Es kann Jahrzehnte dauern, bis man seine Gaben so richtig kennenlernt und lernt auszuleben. Es gibt immer ein dazu, Lernen. Damals auf der Bibelschule wurde uns gesagt, alle Männer müssen Leiter sein. Ich bin kein Leiter. Ich bin absolut kein Leiter. Da täuschen sich viele in mir, weil sie denken, der kann gut reden, der hat einen guten Umgang mit den Menschen. Ja, aber ich bin kein Koordinator, kein Organisator und kein Leiter. Und das muss man verstehen und sagen, diese Gabe habe ich nicht. Ungaben, unbegabt. Das ist gut, dass man das weiß und diese Grenzen muss man akzeptieren. Das ist ganz wichtig. Lebe deine Gabe, sei du selbst. Werde du selbst mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe. Im Gespräch mit Menschen, die dich gut kennen und vor allem Menschen, die dich auch wertschätzen, die dich ernst nehmen, das ist ganz wichtig, kannst du deine Gaben besser kennenlernen und einsetzen. Und was auch wichtig ist, bei den Tätigkeiten, die dir Freude und Überzeugung machen, bei den Tätigkeiten, die dich erfüllen und die dir insgesamt relativ leicht fallen, da begegnest du genau deinen wichtigsten Begabungen und Stärken. Es gibt manchmal Ausnahmen, wo du etwas tun musst, wo du keine Begabung hast, aber da gibt dir Gott genau in diesem Moment auch die Ausrüstung und auch die Begabung, das zu tun. Ich habe damals in Bozen, als die Gemeindearbeit angefangen hat, da war einfach kein Leiter da, war wirklich niemand da. Und ich staune heute noch, Gott hat mir die Gabe der Leitung gegeben für eine gewisse Zeit. Und ich war verantwortlich für die Missionare, für die Gemeinden, deutschsprachig, italienischsprachig. Und Gott hat es irgendwie gebraucht. Ich weiß selber nicht wie, aber er hat es getan. Aber es war eine kurze Zeit. Also Gott kann dir auch Gaben geben für eine bestimmte Aufgabe, die du eigentlich nicht hast. Aber da muss man vorsichtig sein, dass wir uns nicht überfordern, sondern verstehen, wir sollen in den Gaben leben, die Gott uns gegeben hat und eben die Schwächen. Eine Liste machen vielleicht von den Gaben, die du nicht hast und sagen, das muss ich nicht tun. Da ist ja der oder die, das sind ja andere, die genau diese Gabe haben. Da ergänzen wir uns wunderbar. Auf jeden Fall bei den Tätigkeiten, ich wiederhole diesen Satz, bei den Tätigkeiten, die wir mit Freude und Überzeugung wahrnehmen und die uns insgesamt leicht fallen, begegnen wir unseren wichtigsten Begabungen und Stärken. Und damit auch den Aufgaben natürlich, die Gott uns zuweist. Und das soll ohne Druck und ohne Zwang und ohne Krampf geschehen. Ich glaube, in der neuen Generation, die Jungen haben damit weniger Probleme. Wir Älteren sind eher so mit einem gewissen Druck oft in den Gemeinden. Du musst das tun, du musst so sein, eben ein Leiter oder was weiß ich, was auch immer. Und davon dürfen wir uns getrost freimachen. Und Nein sagen können, das ist nicht meine Gabe, das brauche ich jetzt nicht zu tun. Und wenn halt niemand da ist, der es tut, ist es auch kein Problem. Da können wir beten, dass Gott Leute erweckt, die diese bestimmte Aufgabe eben auch ausfüllen. Gott arbeitet nur mit den Menschen, die er hat. Und nur mit den Gaben, die er hat. Nicht mit den Gaben, die er nicht hat und mit den Menschen, die er nicht hat. Gott ist sehr freundlich und einfühlsam. Er überfordert uns nicht. Gott ist kein Gott, der seine Macht missbraucht und uns zwingt, Dinge zu tun, die uns überhaupt nicht liegen. Da verstehen wir diesen Satz, nehme dein Kreuz auf dich falsch. Meine Last ist leicht, sagt Jesus. Vers 8, wir gehen weiter. Ich merke, ich fange mich schon an aufzuhalten. Ich will tiefer reingehen, als es eigentlich in 30 Minuten möglich ist. Es kann ein bisschen länger gehen, aber ich glaube, es ist spannend. Es ist ein sehr spannendes, ja, danke, super. Die Zeit steht jetzt still, wir treten ein in die Ewigkeit, also. Aber jetzt wird spannend, Vers 8. Darum heißt es in der Schrift, und zwar im Psalm 68, da steht ein ganz spannender Vers. Als er, Christus, im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Ich habe das auch versucht, ganz einfach zu formulieren. Durch Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Hier spricht es ja von der Himmelfahrt, eine Prophetie auf die Himmelfahrt Christi. Tod, Auferstehung und Himmelfahrt hat Jesus Christus Satan gefangen genommen, besiegt und uns zugleich durch diesen Sieg über Satan seine Gaben, verschiedene Gaben, ganz viele verschiedene Gaben gegeben, geschenkt. Allen denen, die Jesus Christus annehmen, aufnehmen, hat er in erster Linie die Gabe der Vergebung, die Gabe, das Geschenk des neuen Lebens gegeben und vieles, vieles mehr. Wir sind Erben, haben wir auch im Epheserbrief gelesen. Wir sind Kinder Gottes und viele verschiedene Sachen. Aber er hat uns auch die nötigen Talente, praktischen Begabungen, damit eine Gemeinde, ein Hauskreis, unser Leben als Familie auch funktioniert. Er hat uns alle nötigen Begabungen gegeben, ihn und sein Reich in dieser Welt bekannt zu machen und diese Gemeinde zu bauen und letzten Endes sein Name zu verherrlichen. Dass alle ihn anbeten. Dass wir nicht bei den Gaben stehen bleiben, sondern beim Geber stehen bleiben. Und das sehen wir gerade im nächsten Vers, Vers 9, Vers 10. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über die höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen oder in anderer Übersetzung zu beherrschen. Das gefällt mir, er ist König, er beherrscht alles. Er kennt alle Sterne mit Namen. Was jetzt hier interessant ist, der Geber steht weit über allem. Bei uns ist es so, dass wir uns oft verlieren im Diskutieren und Reden. Ja, was für eine Gabe hast du? Ja, was ist denn die wichtigste Gabe? Wir reden über Gaben und vergessen oft den Geber. Wir sollen viel, viel mehr über den Geber nachdenken und mit ihm in Gemeinschaft sein. Dann kommen die Gaben auch dazu. Aber nicht so Paulus. Er verliert sich nicht. Er will über die Gaben reden. Und was macht er? Er kann nicht anders. Er kommt vom Thema ab und spricht über den Geber. Er bewundert den Geber. Er lobt ihn in den höchsten Tönen. Er ist hinabgestiegen. Bis zum zerbrochensten, elendesten, hoffnungslosen Sünder. Hinabgestiegen in die Hölle, um Satan zu besiegen. Und wieder aufgefahren in den Himmel. Er erfüllt alles. Er ist König über alles. Und das gilt es zu beachten, das gilt es zu bewundern. Daran sollen wir uns erfreuen, darüber nachdenken. Dann werden die ganzen Probleme in dieser Welt mit Corona und Zell und das und das andere, dann kriegt es einen richtigen Platz. Und das haben wir heute wunderschön gehört von der Mathilde. Danke Mathilde für dein wunderschönes Zeugnis. Du stehst Jesus im Mittelpunkt und nicht die Krankheit. Wie du gesagt hast, ich bin nicht ich, ist nicht die Mathilde, es ist Jesus selber, der eben diese Begabung oder diese Kraft und diese Hilfe schenkt. Wunderbar. Der Geber steht weit über allem. Er ist hinuntergegangen, aufgestiegen und er beherrscht alles. Auch in Vers 6, bevor er Vers 7 ist, hat der Karl letztes Mal gepredigt, der letzte Vers, Vers 6, da heißt es, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen Gläubigen lebt. Gewaltig. Gott ist alles in allem. Er ist der Geber der Gaben. Er rüstet uns aus. Er gibt uns die Kraft, das zu leben. Das werden wir auch. Die ganze zieht sich immer durch. Von ihm kommt alles. Von ihm kommt die Begabung. Je mehr wir uns mit dem Geber beschäftigen, je mehr wir den Geber suchen, in seinem Wort ihn anbeten und ihn bewundern, je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, umso mehr werden wir ihm ähnlich. Sag mir, was du liest und ich sage dir, wer du bist. Sage mir, was du für Filme schaust im Fernsehen und ich sage dir, wer du bist. Beschäftigst du dich mit Christus? Verbringst du Zeit mit ihm, mit seinem Wort? Dann wirst du ihm ähnlich werden. Und dann werden deine Gaben auf jeden Fall zum Vorschein kommen. Dann bist du wie eine Blume, die an der Sonne ist und Wasser und Luft, die aufblüht. Ja. Je mehr wir uns mit dem Geber beschäftigen, umso mehr werden wir dem Geber Jesus ähnlich. Und als Auswirkung dieser engen Beziehung zu Jesus werden wir unsere Gaben, die ja nur von ihm kommen, von Jesus, er ist der Schöpfer von allem, wir werden die Gaben entdecken und werden sie ausleben können. Christus gibt uns auch den Mut, er gibt uns die Kraft, eben mal zum Beispiel hier zu stehen, aber gibt uns auch den Mut, ganz im Verborgenen, und das möchte ich fest unterstreichen, ganz im Verborgenen, wo es niemand sieht, zum Beispiel diesen Gemeindesaal zu putzen oder die Lampen auszuwechseln, Reparaturen zu machen. Sogenannte undankbare Gaben. Niemand sagt dir Danke, aber diese Gaben sind wichtig. Ganz wie, aber Gott sieht es und er wird dir vergelten. Jede Gabe ist wichtig. In der Beziehung zu Jesus werden wir unsere Gaben entdecken. Diese enge Beziehung zu Jesus ist eine von den Voraussetzungen, unsere Gaben zu erkennen und sie in aufbauender Art für andere auszuleben. Wir gehen weiter, wir kommen zu Vers 11. Jetzt geht es um 5 bestimmte Gaben, ich würde nicht sagen nur Leitergaben, obwohl es oft auch Leiter sind, eher stärkere Persönlichkeiten, aber es können auch ganz normale Gemeindeglieder sein. Also jeder von uns kann ein Evangelist sein zum Beispiel. Vers 11, er ist es nun auch, da haben wir schon wieder, er, Christus, ist es auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er ist der Urheber, der Autor. Von ihm kommt alles. Er hat dir die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Mit dem wollen wir uns ganz einen kurzen Moment beschäftigen. Wir können das auch wieder nur ein bisschen so ausschöpfen, aber lest mal nach auf Google oder Wikipedia, was ein Prophet ist oder in einer Bibel. Lest mal nach, was da steht, was Propheten sind. Das ist eine unglaubliche Fülle. Vieles ist sehr, sehr gut, vieles wieder weniger gut. Aber die Bibel zeigt uns auch, was ein Prophet ist. Gott allein schenkt die Begabungen. Wehe dem, der sich zu einem Propheten oder Pastoren macht, ohne es zu sein. Wehe dem, der sich selbst zu einem Propheten oder Pastoren macht, ohne es zu sein. Wir leben heute wirklich in der Endzeit. Die Verführung nimmt zu. Jesus warnt uns in den Endzeitreden, seht zu, dass euch niemand verführe. Wir haben ein Meer von falschen Propheten, Irrlehren, Predigern, selbsternannte Prediger, die sehr viele Gläubige, evangelikale Gläubige, verführen und auf Wege bringen, wo eine bestimmte Gabe oder einen bestimmten Weg der einzig richtige Weg ist. Da werden Bibelverse missbraucht, da geschehen sogar Zeichen und Wunder, da schaut so aus, als wäre das alles super. Müssen wir aufpassen. Wie viel Machtmissbrauch, Verführung und Irrlehren gibt es heute durch falsche Propheten und selbsternannte Prediger? Apostel oder Missionar? Was ist ein Apostel? Für mich ist die einfachste Definition von einem Apostel oder eben Missionar jemand, der an einen Ort geht, wie ich das gemacht habe vor fast 40 Jahren. Ich bin von der Schweiz dahergekommen. Nicht allein, ich war nicht allein, wir waren eine ganze Gruppe von jungen, dynamischen, verrückten, wirklich verrückten Bibelschülern. Wir waren schon ein bisschen fanatisch und extrem, gebe ich gerne zu heute. Aber jemand, der einfach an einen anderen Ort geht und eine neue Gemeinde gründet. das ist ein Apostel oder ein Missionar. Apostel, Vorsicht auch hier wieder, Apostel wie die Zwölf des Neuen Testamentes gibt es heute nicht mehr. Steht klar, im Neuen Testament Apostel sind die Zwölf, sie haben Jesus gesehen, haben mit Jesus Zeit verbracht, außer der Paulus. Aber die Apostel, so wie es da im Neuen Testament gibt es heute nicht mehr. Es gibt falsche Apostel, ja, das gibt es genügend eben. Propheten, sehr spannend. Das Propheten habe ich festgestellt, ich denke an den Jeremia zum Beispiel. Jeremia wird der weinende Prophet genannt. Er hat immer geweint oder oft geweint. Er war ganz kurz vor der Gefangennahme Jerusalems. Die Babylonier sind gekommen und er hat Schreckliches miterlebt. Er war sehr sensibel. Und seine Botschaft, Jeremia, das geht unter die Haut. Wer noch nie Jeremia gelesen hat, der soll das unbedingt heute Nachmittag anfangen. Propheten sind oft sensible Menschen. Mit einem hohen Gerechtigkeitssinn, mit so einer Art Radar-Frühwarnsystem in ihrem Herzen, also ganz besondere Begabung. Sie sind ganz nahe beim Herrn. Oder Johannes zum Beispiel, eben der Apostel. Johannes, der war ja nahe beim Herrn. Der hat eine unglaubliche Tiefe in seinen Briefen. Sie sind sehr demütig, also stolze Propheten, passt nicht zusammen mit biblischen Propheten. Die frühzeitig Irrlehren, Machtmissbrauch, Fehler erkennen, die das sehen, die das spüren, die dann natürlich auch kritisiert werden und oft abgelehnt, wenn sie das sagen. Aber es sind auch Menschen, die dann beten dafür eben, gegen diese Sachen. Aber es sind auch Menschen, Propheten, die Gottes Willen für eine bestimmte Situation erkennen. Sie erkennen von Gott geführt, das und das ist jetzt zu tun. Und alle so, wow, ja genau, das ist es. Ihre Botschaft besteht auch aus Ermutigung. Sehen wir im ganzen Alten Testament, die Propheten haben ermutigt, zu Gott umzukehren. Sie haben ermahnt, Buße zu tun. Sie haben das Volk Gottes korrigiert, sind oft zu den Königen hingegangen, mutig und haben gesagt, oh, das geht nicht, der Johannes der Täufer. Ist hingegangen und hat dem Herodes gesagt, das geht nicht, dass du da die Frau von einem Bruder hast. Und dann ist er den Kopf kürzer gemacht worden. Ein gefährlicher Job. Ihre Botschaft besteht aus Ermutigung, Ermahnung und Korrektur. Es ist sehr wichtig, auf die Propheten zu hören. Aber es ist genauso wichtig, ihre Worte im Lichte der Heiligen Schrift genau zu überprüfen. Passt das jetzt mit der Bibel zusammen oder nicht? Und wie gesagt, es gibt leider immer mehr falsche Propheten. Oberflächlichkeit nimmt zu in den Gemeinden, es wird wenig Bibel gelesen, es wird wenig gebetet. Man schreit nach Lehrern und Hirten und Evangelisten, wir werden gleich darauf zurückkommen. Aber du kannst den besten Lehrer haben, wenn du nicht selber. Ja. Evangelisten. Evangelisten sind Menschen, die einfach die ausgesprochene Gabe haben, das Evangelium in Wort und Tat, nicht nur mit Worten, zeitgemäß und verständlich weiterzugeben und zu erklären. Das kann jeder von uns sein, jeder. Jemand kann auch Evangelist sein und kann auch Lehrer sein, er kann ein Hirte sein, es kann eine Kombination. Da gibt es so viele Leute hier sitzen oder Christen sind auf der Welt so viel verschiedenartig und vielfältig sind die Begabungen. Das finde ich so wunderschön. Wie eine Schneeflocke, wie keine Schneeflocke einer anderen gleicht oder eine Blume oder ein Blatt. So ist es auch mit den Gaben. Lehrer, ein Bibellehrer, jemand, der die Lehrgabe hat. Er kann einfach und verständlich die großen Geheimnisse und Zusammenhänge des Wortes Gottes erklären. Es ist ein Mensch, der Stunden und Tage mit dem Studium der Bibel verbringt. Der die Bibel fast auswendig kennt, übertrieben gesagt, ja. Aber ich staune, wenn gewisse, was die alles kennen, was die alles wissen, wo was steht. Soll uns herausfordern eben, auch die Bibel zu lesen. Mehr die Bibel zu lesen, mehr die Parallelstellen zu forschen und zu vergleichen und auch ein bisschen Kommentare, aber nicht zu viel. Ich lese heute die Bibel eigentlich fast ohne Kommentare. Manchmal schaue ich was nach kurz, aber ich lese einfach noch die Bibel. Aber wenn man vielleicht jung im Glauben ist, kann es auch eine Hilfe sein, mal Kommentare zu nehmen, gute Kommentare. Aber vor allem eben die Lehrer zu fragen. Frag die anderen, frage jemanden, wie siehst du das? Was denkst du in dieser schwierigen Bibelstelle? Dann kommt der Hirte. Ja, die Hirten. Habe ich hingeschrieben, gute Pastoren sind Mangelware. Gute Pastoren, gute Hirten sind Mangelware. Sage ich aus Erfahrung. Ein guter Pastor, ein guter Hirte. Wir stellen uns einen Hirten und seine Schafe vor. Jesus braucht dieses Beispiel, auch im Alten Testament wird das oft gebraucht. Wir sind Schafe, ein guter Hirte. Der führt liebevoll seine Schafe, der führt liebevoll, hat viel Geduld und Verständnis. Er kennt den Zustand der Herde ganz genau, fast wie ein Arzt seine Patienten, wenn es ein guter Arzt ist. Er kennt, er weiß, dieses Schaf braucht Schonung. Dieses Schaf kann ich jetzt nicht, du hast diese Begabung und jetzt musst du das tun. Dieses Schaf ist kränklich, das braucht jetzt Ruhe. Der versteht das. Der liebt die Schafe, er nimmt sie auf den Arm, diese schönen Bilder mit dem Hirten, vielleicht David, vielleicht Jesus, mit dem Schaf auf den Schultern. Das ist ein Hirte. Er ist freundlich mit den Schafen, er ist geduldig, kann aber auch streng sein, er hat auch eine gewisse Strenge, weil er nicht will, dass die Schafe am falschen Weg, er hat den Stecken und er kann mit den Stecken, kann er die Schafe auf den richtigen Weg bringen und mit dem Stecken natürlich auch vor den Wölfen oder vor den Gefahren auch beschützen. Aber er kann auch streng sein, wenn es nötig ist. Liebevoll und streng. Wie Jesus das mit den Jüngern war. Er ist ja der Oberhirte, der beste Hirte. Wenn wir ihn eben, kommen wir wieder zum gleichen Thema, wenn wir ihn betrachten und ihn anschauen, über ihn nachdenken, dann lernen wir, was ein Hirte ist, lernen wir unsere Begabung kennen. Einige Gefahren, diese fünf Begabungen, wie gesagt, das sind jetzt nicht die wichtigsten, alle Gaben sind wichtig. Derjenige, der hier eine Glühbirne reinschraubt oder die Dekoration macht, ist genauso wichtig wie der Hirte oder derjenige, der da vorne eine halbwegs passable Predigt bringt am Sonntagmorgen, oder? Genauso wichtig. Aber es gibt eben, diese, möchte ich kurz auch aus Lebenserfahrung heraus, das möchte ich schon tun, auf die Gefahren hinweisen. Es sind ja starke Persönlichkeiten. Und ich habe das immer wieder erlebt. Ein Lehrer, ein richtiger Bibellehrer, der sagt, das Bibelwissen ist mangelhaft in der Gemeinde. Die Leute lesen nicht die Bibel. Wir müssen viel mehr lehren. Jeden Abend ein Bibelstudium in der Gemeinde. 2 Stunden lang. Und ich kann euch das lehren. Ich kann euch. Und da kommt der Evangelist. Der Evangelist sagt, oh, die Menschen sind verloren. Schau in die Welt hinaus. Die ganze Welt geht zur Sau. Die ganze Welt ist verloren. Wir müssen evangelisieren. Jeder von euch, jeder Einzelne muss auf die Straße gehen. Das Evangelium predigen. Oh, was bleibt ihr da sitzen? Das habe ich erlebt. Mehr als einmal. Oft. Was sitzt ihr da? So bequem am Sonntagmorgen. Raus mit euch. Evangelisieren. Die Welt erobern. Ja. Und das könnte man bei allen diesen stärkeren Gaben, man könnte man das so sagen, ja. Und das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. So berechtigt, der Evangelist hat ja recht. Der Lehrer hat ja auch recht. Bibelwissen ist oft ein bisschen mangelhaft. Nicht bei allen, aber bei einigen. Aber das ist gefährlich. Da fängt Machtmissbrauch an. Da werden die Schafe geschlagen. Da werden die Schafe getrieben. Da bekommen die Schafe Angst. Das habe ich erlebt. Selber. Oft öfters mal erlebt. Da verlieren sich die Schafe. Da erreicht man genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Also Achtung vor Machtmissbrauch und Zwang. Keine Gabe ist wichtiger als die andere. Und wenn eine Gabe fehlt, dann muss niemand das Gefühl haben, er muss jetzt diesen Lückenbüßer sein. Geht nicht gut. Wir sollen authentisch sein und nicht etwas tun, was uns gar nicht liegt. Dann beten wir, dass Gott uns Leute erweckt, bittet den Herrn der Arbeiter, dass er Arbeiter, begabte Arbeiter in seine Ernte sende. Keine Gabe ist wichtiger als die andere. Es gibt keine Konkurrenz in diesem wunderbaren Bau. Aber auch das andere ist eine große Gefahr. Diese ungesunde Abhängigkeit. Es gibt Christen, die reisen um die halbe Welt, weil irgendein Superstar-Prediger, Heiler oder Prophet unterwegs ist, der heilt und er hat Prophezeiungen über das Ende der Welt und boah, das musst du unbedingt unhören. Das ist, Leute, das ist falsch. Das ist wirklich ungesund und auch unreif. Und das sagt zum Beispiel der Apostel Paulus, beschreibt es ja so wunderbar im 1. Korinther, 1. Korinther 3, ab Vers 4. Also wenn jemand das Manuskript mit den Bibelstellen und diese Gedanken haben möchte, kann es ihm per E-Mail zuschicken. Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Der andere, na, ich bin von Apollos. So reden Menschen, die Gott noch nicht richtig kennen. Wer ist denn Apollos? Wer ist denn Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Da sehen wir wieder diese verschiedenen Begabungen. Ja? Also Pflanzen, das ist eher der Apostel und Apollos, das Begießen vielleicht eher der Hirte und der Lehrer. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Das haben wir jetzt oft gehört. Gott ist der Geber, Gott schenkt das Wachstum, er tut's. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt. Und das ist Gott. Also seien wir vorsichtig, wenn wir von einem Prediger, von einem Links irgendwie, boah, und nur noch das, und nur noch das. Und oft fast, ja, nicht nur fast, wir hören so viele Predigen von diesem bestimmten, dass wir die Bibel vernachlässigen, dass wir oft selber nicht mehr die Bibel lesen. Aber nichts und niemand, weder der beste Lehrer, jetzt kommen wir zu Vers 14 und 15, genau, kann dir das Bibelstudium und das eigene persönliche Bibelstudium ersetzen. Das kann man nicht. Vers 14 und 15. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede... Moment, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich Vers 12, 13 vergessen. Entschuldigung. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Wir haben 11 gelesen, es kommt 12 und 13. Sie haben die Aufgaben, die Lehrer, Hirten und so weiter, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass wir den Herrn der Ernte anflehen, dass er uns die nötigen Begabungen, die fehlen in unserer Gemeinde, dass er uns die gibt, dass er uns Lehrer gibt, Pastoren gibt, Evangelisten. Alles, was fehlt, vieles ist ja wirklich da, viele Begabungen sind da und vieles wird getan, was wir auch noch sehen werden. Aber auch, dass wir uns selber, wir können sagen, ja, wir haben keine Hirten, das wird nicht getan, das wird nicht getan. Musst du fragen, hast du die selber zur Verfügung gestellt? Was sind deine Gaben? Bringst du die ein mit deinen Gaben? Ohne Druck und ohne Zwang. Sind wir Gott dankbar für alle Begabungen in unserer Gemeinde? Für das, was er schon tut? Die Bibel zählt natürlich noch viele andere Begabungen auf. Zum Beispiel in Römer 12. Kann man sich gut merken, Römer 12 und 1. Korinther 12. Und noch andere, auch Timotheus, denke ich, ist noch eine Liste von Gaben. Das ist immer nur eine ganz begrenzte, kann man sagen, weil es variiert ja so und ergänzt sich. Und Römer 12 und 1. Korinther 12. Aber niemand denkt, ich bin kein Hirte, ich bin kein Evangelist, ich bin kein Lehrer, ich bin kein Pastor, also kann mich der Herr nicht gebrauchen. Niemand soll so denken. Aber Vers 14 und 15, wir gehen weiter. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe und der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. So wichtig, so unglaublich wichtig, Lehrer, Pastoren, Hirten, Evangelisten und so weiter sind. Es ist sehr wichtig. Wir brauchen das. Aber trotzdem hat es auch seine Grenzen. Du kannst die besten Lehrer haben und Pastoren, du kannst die besten Konferenzen besuchen. Wir können heute im Internet die besten Predigten. Und ich von meinem Alter her, ich mag mich natürlich gut an Willy Graham erinnern. Die Jungen kennen ihn von Namen. Horcht euch einmal eine Predigt von Willy Graham an. Das ist gewaltig. Unglaublich. So einfach. Er sagt ja, er predigt so einfach und so tief. Also er ist für mich eines der größten Vorbilder und so demütig, dass sogar ich mit meinem wenigen Englisch, ich kann wirklich nicht gut Englisch, aber ich verstehe praktisch alles. Ja, er redet über die Bibel, wenn man die Bibel gut kennt, dann das müsst ihr mal tun. Aber es ist eben die Gefahr, dass man, wir können heute, wir haben ein wahnsinniges Wissen. Wir können über jeden Bibeltext x verschiedene Predigten anschauen. Das ist die Gefahr, dass wir eben das andere vergessen. Wenn du nicht selber lernst, täglich Zeit mit Gott und seinem Wort zu verbringen, mit Disziplin, Hingabe und Liebe Jesus nachzufolgen, wirst du nicht weit kommen in der Nachfolge. Wie schaut das aus bei dir zu Hause, wenn du allein bist? Gottesdienst ist eine besondere Atmosphäre, eine Konferenz, ein Seminar, so heilige Atmosphäre, wie auf dem Berg der Verklärung. Da schwebt man, boah, das ist toll. Oh. Aber was ist, wenn du am Montagmorgen allein in deiner Wohnung sitzt? Oder am Mittwochmorgen oder am Abend? Wie schaut es da aus mit deiner Bibellese, mit deiner Beziehung zu Jesus? Das musst du pflegen. Das muss auf der Prioritätenliste ganz oben stehen, vor allem anderen. Dann wirst du weiterkommen. Wenn du nur die Lehrer, die besten Lehrer hast und horchst und so und bequem da sitzt, dann gehst du nach Hause und fertig. Selber die Bibel lesen. Es ist das A und O, um die Gaben zu entdecken, um das zu leben, was da steht. Mit Disziplin, Hingabe und Liebe. Nicht, weil ich das sage oder weil jemand das sagt, weil ich das selber will. Ich will das selber. Dann wirst du weiterkommen. Sonst bleibst du unreif, unmündig. Und wie Paulus es hier sagt, unmündige Kinder, die in der Gefahr sind, jeder Lehre, jeder Irrlehre, hinterherzurennen. Wenn ich die Bibel kenne, wenn ich die Bibel wirklich kenne, dann kann ich das ganz nüchtern beurteilen. Dann kann ich sagen, du, das ist gut, aber das finde ich jetzt wieder, das steht nicht in der Bibel. Oder in der Bibel ist es so groß, es sind drei Verse drin und der macht aus drei Versen ein ganzes Buch. Wenn in der Bibel etwas einmal erwähnt wird oder zweimal erwähnt wird, dann ist es nicht so wichtig. Dann ist es auf der Prioritätenliste relativ weit unten. Wir sollen nicht aus einem einzigen Vers ein ganzes Buch machen. Bin ich wieder abgeschweift, wir gehen wieder zurück zum Thema. Wir werden reif und unmündig bleiben im Glauben oder wie Paulus es sagt, in der Gefahr sein, verführt zu werden. Tue es wie Maria. Diese Stelle gönnen wir uns noch. Aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 10, Vers 38. Maria und Martha. Ihr kennt diese Stelle. Ich liebe sie. Ich liebe Martha, genauso wie Maria. Auch hier, es gibt keine Konkurrenz und es gibt Konkurrenz, aber es sollte eben, beides hat seine Berechtigung. Aber was ist die Priorität? Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihm eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Ganz ihrer Kultur entsprechend. Absolut genial. Das ist eine geniale Gabe. Gabe der Gastfreundschaft. Gut kochen, Gäste verwöhnen. Genial. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Hat sie völlig recht. Scheinbar, ja, hat sie recht. Martha, Martha, Martha. Dass ich denke, Jesus hat sie so liebevoll und so freundlich. Wir können das gar nicht. Ich kann so freundlich sprechen, wie ich will. Ich werde nicht das. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Fühlen wir uns da angesprochen? Das ist gut. Aber notwendig ist doch nur eines. Maria hat das bessere Teil gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Genial. Jesus ist genial und überrascht uns immer wieder. Es gefällt Gott, uns aus unseren Schemen zu werfen. Weißt du, dass Jesus sich nach dir sehnt? Er sehnt sich, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er sehnt sich danach, dass du ihm begegnest in seinem Wort. Das kann kein Lehrer, kein Evangelist, kein Hirte kann das ersetzen. Derjenige, der heruntergestiegen ist, das ganze Weltall erfüllt und beherrscht, der König der Könige, der will mit dir Gemeinschaft haben. Er sehnt sich danach. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Können wir uns das vorstellen? Er liebt dich so sehr, dass er nur mit dir allein Zeit verbringen will. Letztes Mal beim Abendmahl habe ich gesagt, aus dem Hohelied, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Das sagt Jesus zu dir. Ich gehöre dir, du bist mein Geliebter. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Ich glaube, dass Jesus traurig ist, wenn er sieht, wie viel Zeit wir so viele Dinge verbringen und so wenig Zeit für ihn. Da liegt das Geheimnis, die Gaben zu entdecken, sich selber nicht zu überfordern, auch nicht auf andere zu hören, diese vielen Stimmen, diese Appellohren, ja, da Verantwortung, da war ja noch eine Aufgabe und das müsstest du auch noch tun. Und schau mal, wie schaut denn deine Wohnung aus? Tohu habohu, wüst und leer. Na, aber räum mal auf. Ja, wer sagt das? Sagt das der Heilige Geist oder sagt das, ja, wer sagt das? Dein eigenes inneres Gewissen. Es ist gut, die Wohnung aufzuräumen. Es ist richtig, die Wohnung. Logisch. Aber es ist noch viel wichtiger, vor allem anderen. Ich stelle fest, dass wir oft alle arbeiten und dann sind wir müde. Und wenn wir müde sind, dann machen wir stille Zeit. Aber wir sollten dann stille Zeit machen, dann die sind die, mit der mit Jesus suchen, wenn wir fit sind. Überleg dir mal, wann du am fittesten bist, wann es dir wirklich gut geht, wann du konzentriert bist. Dann mach stille Zeit, dann begegne Jesus, dann entdecke deine Gaben. Und ich sage einfach so, tu es einfach. Tu es einfach. Stell alles andere hinten an. Wer auf den Geschmack gekommen ist, der wird süchtig werden. Er wird diese Zeit mit dem Allerhöchsten ganz oben auf die Prioritätenliste setzen. Er wird Entzugserscheinungen bekommen. Die Berührung mit dem Herzen Gottes wird dein Leben für immer verändern. Du wirst Begabung und Berufung finden und bewahrt werden vor falschen Wegen. Du wirst Jesus ähnlicher werden und ihn verherrlichen. Machen wir schnell vorwärts, jetzt sind wir noch bei 16 und 17. Ich habe gesagt, habe euch gewarnt. Aber wie kann man über so einen Text einfach nur so kurz, das ist ganz schwierig. 16 und 17, die letzten zwei Verse, und jetzt wird es so richtig spannend. In einem guten Film kommt der Höhepunkt am Schluss. Und heute kommt der Höhepunkt tatsächlich am Schluss. Obwohl ich hoffe, dass wir vorher schon einige Höhepunkte gehabt haben. Vers 16 und 17. Ihm, Christus, wieder das Gleiche. Ihm, Christus, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Also wir können niemanden verantwortlich machen. Wenn es, sagen wir, Jesus, du bist verantwortlich, du siehst diesen Haufen da, siehst unsere Gemeinde, bitte ja, Herr, hör unser Gebet, greif ein. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke. Jetzt kommt wieder dieses wunderbare Bild, das Paulus öfters gebraucht, von unserem menschlichen Körper. Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Alle Begabungen sind nötig, die unscheinbarste Begabung. Jemand, der einfach die Leute begrüßt. Jemand, der geschaut hat heute, dass wir alle maskiert in diesem Gottesdienst sitzen. Ja? Hände hoch. Das ist wichtig, unglaublich wichtig. Und trotz gegenteiliger Behauptung funktioniert das hier bei uns viel besser, als wir oft meinen. Gerade bei uns können wir das sehen, dass die Begabungen sich ergänzen, dass sie ineinander übergehen. So wie Gelenke, Arm und Oberarm und die Hände, die Finger, das hängt alles zusammen. Wenn ein Finger fehlt, was tue ich mit meinem kleinen Finger, wenn er nicht mehr an der Hand ist? Ja? Dann gehe ich in die erste Hilfe. Da hängt alles wunderbar zusammen, gewaltig. Es fügt sich zusammen, es baut sich auf, eins geht ins andere über. Und trotz gegenteiligen Behauptungen, das habe ich, musste ich aufschreiben, funktioniert das bei uns viel besser, als wir oft meinen. Ja? Es ist gut, dass wir kritisch sind. Es ist gut, dass wir Sachen in Frage stellen. Wir haben noch so viel zu lernen. Aber es gibt auch eine ungute, unberechtigte Kritik. Es funktioniert viel besser. Ich habe mir am letzten Sonntag, nach dem Sonntagsgottesdienst, die Mühe genommen, mir mal aufgeschrieben, wie viele Leute beteiligt waren am Gottesdienst und was da alles gemacht wurde. Das würde jetzt nochmals eine halbe Stunde dauern, wenn ich euch das aufzählen würde. Daran, an diesem Gottesdienst, waren 20 Personen, fast 20 Personen beteiligt, die über 24 verschiedene Aufgaben ausführten, gemäß ihren Gaben diesen Gottesdienst möglich gemacht haben. Da waren die Musiker da, waren Leute bei der Technik, dann hat man gesehen, wie die Techniker mit den Musikern abgesprochen haben. Da war der Andreas, der hat geleitet, der hat auch hinten abgesprochen, geschaut, dass die Lieder, dass das oben ist. Jemand hat das Brot gebacken fürs Abendmahl, hat es mitgebracht. Jemand hat es dekoriert da vorne. Jemand hat es rausgetragen und abgespült. Jemand hat diese super Deko gemacht. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ich könnte auch alle mit Namen nennen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe alle Namen aufgeschrieben. Ich könnte auch die Namen nennen und jedem Einzelnen ein riesiges Lob aussprechen. Aber es funktioniert. Es funktioniert viel besser. Und über das hinaus, wer macht denn die Finanzen? Oh, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Das ist nun definitiv nicht meine Gaben. Mit den Zahlen hat der Andy seine Qualen. Und wie? Und wie? Wir haben jemanden, die Petra, die macht die Finanzen. Die schaut, dass die Kondominiumspesen eingezahlt werden. Sie macht den Gottesdienstplan. Zum Glück muss ich nicht Gottesdienstpläne machen. Boah. Es gibt jemanden, der die Reparaturen im Saal macht. Jemanden, der den Saal reinigt. Wir haben einen tollen Koch. Der Herr hat uns einen Koch gegeben, der leckeres Essen für Geburtstage, für Feste. Wir sollten viel mehr feiern. Im Alten Testament haben sie ständig gefeiert. Aber wer so ein gutes Essen, eine Geburtstagsfeier von der Gerti dabei war, ja, das war Himmel auf Erden. Das war Wahnsinn, ja. Und so könnte man weitergehen. Wie schon gesagt, Dekoration. Da gibt es Leute, die treffen sich zum Gebet. Habt ihr eine Ahnung, wer sich alles unter der Woche zum Gebet trifft, zum Austausch, Jüngerschaft, Bibellesen gemeinsam, Ermutigung? Oder Leute, die mir SMS, ich sage es immer wieder, schick mir eigentlich ein Gebetsanliegen, ich bete für einen. Diese Woche habe ich es ja gemacht, mal wieder mal geschrieben, habe ich es von verschiedensten Leuten und SMS oder WhatsApp gebetet und das ist gewaltig. Und die Betreuung von Migranten, wie viel Zeit wird aufgebracht von einzelnen von uns, mit den Migranten auf die Ämter zu gehen. Sie können die Sprache nicht. Sie zu begleiten, ihnen helfen auf Wohnungssuche und so weiter und so fort. Leute, wir sind, neben allen Fehlern und Schwächen und Mängeln, sind wir eine tolle, coole Gemeinde. Und ich möchte euch allen ein Riesenkompliment aussprechen. Ich kann euch leise sagen, ich habe eigentlich so fest lieb. Ich habe eigentlich so fest lieb. Und ich spüre eigentlich, dass es mich lieb hat. Weil Jesus in unserer Mitte ist, weil er lebt. Ja? Aber wie gesagt, liebevolle Aufbau, liebevoll, überleg dir, bevor du kritisierst, überleg dir gut. Prüf das vor dem Herrn, ob das jetzt wirklich angebracht ist. Wenn du einen Eindruck hast, das war jetzt gut, bete es mal eine Zeit, einen Monat dafür, überlegst, machst den Leuten mal ein paar Komplimente. Zuerst so diese Filter und dann kannst du auch mal was sagen, eine Kritik. Aufbauende Kritik ist immer willkommen, ist gut, aber zuerst ein Kompliment. Wir haben ja noch viel dazu zu lernen, viel dazu zu lernen. Jeder von uns reagiert irgendwie negativ auf Kritik, wenn so einfach so Kritik kommt. So. Okay, ich möchte dir auf jeden Fall Mut machen, ganz fest Mut machen, deine Gaben einzubringen. Es wird dein Leben und das deiner Mitmenschen für immer verändern. Dein Leben wird verändert. Wer seine Gaben einbringt, wird bereichert und du wirst Gott erleben. Wer einmal irgendwo Zeugnis gegeben hat, in einem Hauskreis oder auch nur seiner besten Freundin oder Freund in der Familie, boah, das verändert. Du hast Angst, hast Herzklopfen. Wenn du das getan hast, hast du so eine Freude. Wenn du singen kannst und du stellst dir her und singst schon mal ein Lied oder stellst dir her, wie das die Judith und die Andrea gemacht hat, haben jetzt in letzter Zeit und die singen mit, boah, das gibt dir eine Freude. Du wirst weiterkommen im Glauben. Das wird dich wirklich weiterbringen. Du wirst sehen, boah, Gott hat mich gebraucht, um jetzt den anderen dort zu segnen. Na, unglaublich. Die Mathilde hat so gut ausgedrückt, bin ich dich, das ist Jesus in uns. Also ihm allein gehört die Ehre. Aus Liebe zu Jesus und ohne Druck und Zwang wollen wir ihm dienen, wollen wir uns ihm zur Verfügung stellen. Aber zum Schluss, was ganz, ganz wichtig ist, ganz wichtig. Du darfst auch einfach nur da sein und den Gottesdienst genießen. Okay? Ohne schlechtes Gewissen, ohne irgendwie Verantwortung. Du darfst einfach da sitzen. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch immer wieder betonen. Dass wir einfach den Gottesdienst nur genießen dürfen. Uns an dem Herrn, an den Liedern, an den Geschwistern erfreuen. Ich bete noch. O Herr, ja, das sind viele Worte gewesen, es ist so tief, es ist so viel. Lass einfach das übrig bleiben in unseren Herzen, was wirklich von dir kommt. Berühre du uns, segne du uns und wir beten dir für alles, was du uns schenkst und für alles, was du in unserer Gemeinde tust. Und dass dein Wort so tief und kostbar und wertvoll ist, dass der Paulus mit so wenigen Worten ganz, ganz viel aussagt. Wir wählen die Preisen, wählen die Lohne. Ich bitte einfach, dass du jedes einzelne meiner Geschwister ganz gewaltig segnest. Dass du jedem Einzelnen so viel Freude gibst und so viel Mut gibst und zeigst, wo die Gaben sind. Wer zweifelt, wer. Aber wer es schon weiß, das war eigentlich meine Begabung. Oh, dass er einfach das, wenn er Kinderliebe hat, mal probiert im Krieg oder hinten bei der Technik. Ich danke dir für eine Lia, was jetzt schon einige Sonntage da hinten sitzt und das. Oh, ich danke dir einfach, Herr. Mögest du jedes von uns segnen und dein Wort zu lesen, diese Intimität vor allem zu suchen, alles andere hinten anzustellen. Die Wohnung kann man auch später noch aufräumen, aber die Intimität mit dir, die Ewigkeit mit dir, Herr, hilf uns dabei, die zu suchen, die zu lieben, dir zu dienen. Herr, ich danke dir, ich bete und preise deinen wunderbaren Namen. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Amen.